Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und im Normalfall erzähle ich hier gemeinsam mit Richard Geschichten. Diesmal ist es ein bisschen anders, für Zeitsprung Episode 138, in der es um Askari und die Kolonialgeschichte des Deutschen Reichs geht, habe ich ein Interview geführt mit Professor Jürgen Zimmerer, der an der Uni Hamburg die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, Hamburg und die frühe Globalisierung leitet. Und für die Episode habe ich nur ein paar kurze Ausschnitte verwendet. Wir haben aber über viel mehr gesprochen, also unter anderem über Globalisierung und auch über den Völkermord an den Herero und Nama. Daher folgt jetzt als Bonusfolge das komplette Interview mit Professor Zimmerer.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Und dann würde ich auch sagen, genug der Vorrede, steigen wir gleich mal ein ins Gespräch. Und zwar mit meiner Frage, wie Professor Zimmerer zu seinem Forschungsinteresse der Kolonialgeschichte kam.
Es kam eigentlich durch ein Interesse, das ich schon immer hatte an der Welt und vor allem an der außereuropäischen Welt. Und Auslöser waren einfach eine Afrika-Reise nach Südafrika und Namibia, die mich eigentlich konfrontiert hat mit der deutschen Kolonialgeschichte und einer Geschichte, die ich ja nicht kannte, weil ich es in der Schule im Grunde nicht gelernt habe oder nur verklärend nach dem Motto, Deutschland waren ja die guten Kolonisatoren und alle anderen waren die Bösen. Und Deutschland hat also keine koloniale Verantwortung, weil es zu kurz war und eigentlich benevolent. Und wenn man in Namibia dann reist, merkt man, das stimmt nicht ganz. Und dann hatte ich die Gelegenheit, eben in Oxford zu studieren und habe dort einfach dann aus Neugier die Geschichte des British Empire und Commonwealth gewählt und musste dann eine Abschlussarbeit schreiben und habe mich von dem sehr bekannten Imperialhistoriker oder Afrika-Historiker Terence Ranger überreden lassen, über den Genozid an den Herero zu schreiben, mit den Worten, die ich immer noch im Gedächtnis habe, dass er sagt, ja Jürgen, du kannst das machen, du kannst ja Deutsch lesen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, was wir immer noch nicht wissen. Und dann bin ich im Grunde dort ins Archiv, Rhodes House. Das ist ja im Grunde mit die zentrale Bibliothek und Archiv für Imperialgeschichte. Und habe gemerkt, was in Südwestafrika passiert ist, ist so entgegen dieser nostalgischen Verklärung genau das Gegenteil, dass das, was ich zu Hause gelernt habe, nicht stimmen kann. Und das hat mich dann neugierig gemacht, einfach da weiterzumachen und dazu geführt, dass ich dann eben eine Dissertation geschrieben habe über deutsche Herrschaft, über Afrikaner, über die deutsche Politik, Herrschaftspolitik im und nach dem Genozid als im Grunde ein utopisches Konzept eines Rassenstaates verwirklicht werden sollte. Utopisch insofern im Sinne einer Herrschaftsutopie zu sagen, also was hatten sich die Deutschen eigentlich vorgestellt, dass da rauskommt, wenn es keine Widerstände gegeben hätte. Und das war einfach ein Rassenstaat. Das war eigentlich eine Vorstellung, dass man ein Territorium, das ja in etwa doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland heute, nach den deutschen Vorstellungen ummodeln kann, ohne Rücksicht auf die dort lebende Bevölkerung. Und mir fiel dann auf durch das, was ich über die NS-Politik in Osteuropa wusste, dass da auch Konzepte dieser Art einfach eine Rolle spielten unter dem Großraumpolitik, Großraumwirtschaft, Vorstellung, man könnte den ganzen russischen Raum nach deutschen Interessen neu gestalten. Und so hat sich das auch für mich sehr schnell gezeigt, dass diese Kolonialepoche, die Epoche formaler Kolonialherrschaft auch innerhalb der deutschen Geschichte weit größere Bedeutung hat, als diese 30 Jahre vermuten lassen, weil eben wie in einem Labor schon mit Ideen und Konzepten experimentiert wurde. Also die ersten, Anführungszeichen, Rassegesetze und Gesetze, die auch sexuelle Beziehungen zwischen Weißen und zwischen Deutschen und als Nicht-Deutsch, als anders, als rassisch minderwertig in Anführungszeichen definierten Menschen, die ersten Gesetze, die das regeln und verbieten sollten, stammen aus Deutsch-Südwestafrika. Das Konzept der Rassenschande wurde dort im Grunde ausprobiert, auch wenn man den Begriff noch nicht hatte, dann nannte es man Versündigung am Rassebewusstsein, aber die Idee war einfach die gleiche, dass man einen Rassenstaat schaffen wollte mit einer homogenen deutschen Schicht als Herrenschicht und einer afrikanischen schwarzen Arbeiterschicht. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil man merkte, wie sehr das eigentlich in der deutschen Geschichte verwoben ist und später auch, wie sehr das eigentlich die Vorgeschichte unserer jetzigen Globalisierung ist, dass man eigentlich von der Globalisierung sprechen muss als postkoloniale Globalisierung, weil die Globalisierung selbst 600 Jahre Vorlauf hatte und dass das alles irgendwie mit diesem Kolonialismus als welthistorischem Phänomen zu tun hat.
Woher kamen denn diese Ideen? War das so, dass man das von anderen Kolonialstaaten übernommen hat oder waren es eigene Ideen, die aus Deutschland kamen?
Es ist eine Kombination eigentlich von beiden. Man hat natürlich, also rassistische Ideen finden sich in der Kolonialpolitik aller europäischen Kolonialmächte, weil im Grunde eine Herabsetzung des zu Kolonisierenden eigentlich eine Voraussetzung ist, um das koloniale Projekt zu legitimieren. Denn man muss ja legitimieren, dass man anderen Menschen gegen deren Willen Land wegnimmt oder sie zur Arbeit zwingt oder was auch immer. Also die postkoloniale Theorie sagt ja, dass man eine binäre Konstruktion des anderen hat. Das funktioniert über verschiedene Mechanismen. Die ältere ist die Heiden-Christ- oder Christen-Heiden-Dichotomie. Das wird aber dann eben abgelöst durch eine rassistische Definition, nämlich des Primitiven, des Zivilisierten, des rassisch höher und minderwertigen. Also das findet man in anderen Kolonien. Aber Deutschland hatte was ganz Spezifisches in meinen Augen. Es ist ein imperialer Latecomer, ein Spätkomer, der im Grunde dann beweisen will, dass er besonders gut kolonisieren kann. Weil die ganze deutsche Kolonialbewegung auch getragen ist von einem gewissen Minderwertigkeitskomplex des Bürgertums gegenüber Großbritannien vor allem. Deshalb will man beweisen, man kann's. Und jetzt trifft im Grunde der Wille, es zu beweisen und die Fähigkeit zu einer oder die Neigung zu einer extrem bürokratischen Herrschaft, die in der deutschen Tradition angelegen ist, trifft dann auf rassische Vorstellungen. Und daraus schafft eben diese Idee, man beweist, dass man der beste Kolonisator ist, indem man das ganze Land ummodelt und zwar geplant. Es ist also nicht ein Hauruck-Kolonialismus sozusagen, der einfach improvisiert oder in der einfach ausgebeutet wird nach Individuen, sondern man sagt, nee, wir machen das also ganz, ganz gezielt und wir machen das geplant und wir machen das von Normen unterstützt. Das macht diesen Rassenstaat so interessant und so faszinierend, weil es für jede Ausbeutung ist überall im Kolonialismus inhärent, aber in Deutsch-Südwestafrika gibt es dazu Normen, gibt es dazu Verordnungen, was man darf, es gibt Verordnungen, wie viel darf man prügeln, wie oft darf man prügeln, wem darf man prügeln, bis zu welchem Alter darf man prügeln und all diese Sachen wird geregelt, bürokratisch geregelt und da treffen sich im Grunde also der europäische Kolonialismus mit einer deutschen Komponente zu bürokratischer Herrschaft und entfaltet deshalb eine so derartig desaströse Wirkung, weil dieser Staat auch versucht, alle Schlupflöcher zu verhindern, weil es soll ja für alle gelten.
Jetzt sind wir schon ziemlich im Detail auch. Vielleicht gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück und legen so die Grundlagen, was denn überhaupt, Sie haben gesagt, Deutschland ist ein Spätzünder, was Kolonialismus betrifft. Wie kam es denn dazu, dass Deutschland überhaupt Kolonien hatte, die sich ja lange Zeit zurückgehalten hat?
Das Erste, was man verstehen muss, Deutsche oder Menschen, die man heute als Deutsche bezeichnen würde, weil sie aus Gegenden stammen, die heute zu Deutschland gehören, waren von Anfang an im kolonialen Projekt der Europäer beteiligt. Also schon im 15. und im 16. Jahrhundert fuhren deutsche Landsknechte mit Spaniern und Portugiesen. Es gibt im 16. Jahrhundert einen Versuch der Fugger und Welser, also die Fugger und Welser finanzieren den Kolonialismus der Spanier und der Portugiesen. Und es gibt da erste Versuche, eigene Kolonien zu gründen. Es gibt im 18. Jahrhundert Brandenburg-preußische Versuche, in den Sklavenhandel einzusteigen, indem man in Großfriedrichsburg im heutigen Ghana im Grunde eine Festung gründet. Also die waren immer beteiligt. Deutschland war aber nicht geeinigt. Es gibt Deutschland nicht und deshalb können die nicht im großen Stil einsteigen. 1871 kommt es eben zur deutschen Einigung und im Gefolge auch zu einem Erstarken dieser Kolonialbewegung, die sagt, jetzt wo wir den Nationalstaat haben, wollen wir auch die Insignien des Nationalstaats. Wir wollen Weltpolitik machen. Die Insignien der Weltpolitik ist eben Kolonialbesitz. So wie man heute vielleicht sagen würde, ein ständiger Sitz im Weltsicherheitsrat ist ein Symbol dafür, dass man ein Global Player ist. Und diese Rolle hatte eben Kolonialbesitz. Und eigentlich war es Otto von Bismarck als Reichskanzler, der das ablehnte. Der sagte, das ist zum einen ein viel zu gefährlich, weil es mich oder Deutschland in Konflikt mit anderen europäischen Mächten bringt und es bringt nichts. Deutschland kann sich das nicht leisten. Und 1884 ändert er für kurze Zeit oder gibt er für kurze Zeit seinen Widerstand auf, ändert er seine Politik aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben auch, weil ihn Hamburger Kaufleute 1883 darum bitten, er möge doch ihre Besitzungen in Westafrika unter deutschen Schutz stellen. Das ist eine Denkschrift aus der Handelskammer in Hamburg. Und das ist einer der Argumente, die ihn dazu bewegen, zu sagen, ich gebe jetzt meinen Widerstand auf. Er wird nie kolonial begeistert, er steht nie hinter diesem Projekt, aber er weiß, innenpolitisch gewinnt er Verbündete, wenn er das macht. Und 1884 stimmt dazu und dann werden in kurzer Folge eigentlich auch Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia und Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi zu Kolonien erklärt und dann eben auch Besitzungen in der Südsee und dann etwas später auch in China, also Kiaochu, Tsingtau, das dann ein deutscher Stützpunkt wird.
Insgesamt dann bis Ende des Ersten Weltkriegs?
Im Grunde ja. Also formal verliert Deutschland die Kolonien im Friedensvertrag von Versailles. De facto werden im Grunde die Kolonien relativ schnell besetzt während des Krieges, 1915 schon Südwestafrika. In Ostafrika dauern die Kämpfe länger, sogar 2 Wochen über den Waffenstillstand in Europa hinaus, weil Leto Vorberg, der kommandierende General dort, einfach keine Nachricht hatte von dem Waffenstillstand. Und im Frieden von Versailles wird Deutschland wegen erwiesener Kolonialunfähigkeit, also Unfähigkeit zu kolonisieren, diese Kolonien genommen, was also neben die bekannte Kriegsschuldlüge, Kriegsschuldlüge war der Slogan in der Weimarer Republik, zu sagen, also Deutschland hat Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, eben diese Kolonialschuldlüge dann als extrem demütigend empfunden wurde und dazu führt, dass eigentlich die Kolonialbegeisterung in den 30er Jahren eigentlich den Höhepunkt erreicht. Also nach dem Verlust der Kolonien und dann eben mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Hoffnungen auf eine Wiedergewinnung der Kolonien einsetzt, was sich dann ab 1939 herausstellt, dass die Nationalsozialisten oder Deutschland unter der Regierung der Nationalsozialisten andere Prioritäten hat. Und man dann sagt, na gut, nach dem Endsieg werden wir die Kolonien wiederbekommen. Man kann es auch so interpretieren, und da gibt es einige Plausibilität, dass im Grunde die Politik gegenüber der Sowjetunion eigentlich auch eine Art Kolonialpolitik war. Die Lebensraumpolitik folgt oder Lebensraumideologie folgt in vielerlei Hinsicht eigentlich dieser kolonialen Legitimationsstrategie, nur dass eben das Kolonialreich nach Osten wandert, das den Vorteil hat, wie Hitler selbst sagt, dass die britische Marine nicht mehr die Verbindung kappen kann, denn das ist seine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, überseeische Kolonien im wortwörtlichen Sinn sind sinnlos, weil die Marineüberlegenheit der Großbritanniens sofort dazu führt, dass die Verbindungen gekappt werden. Und das kann nicht passieren in Osteuropa. Wie Hitler sagt, das macht dann Deutschland Europa zum blockadefesten Ort.
Als die Kolonien besetzt wurden, gab es da schon die Konzepte oder lagen die schon in der Schublade, wie die Kolonisierung vonstatten ging, oder war das was man sich im Laufe der Zeit erarbeitet hat?
Also nein, die lagen nicht fertig in der Schublade, sondern was mir aufgefallen ist für Südwestafrika, ist, dass alle wesentlichen Normen auf eine Gruppe von 4, 5 Bürokraten, Offizieren mittleren Alters zurückgeht, jüngeren Alters eigentlich. Also das sind Leute, die als Assessoren nach Südwestafrika kamen und praktisch innerhalb ihrer Frühzeit in ihrer Karriere eine sehr große Machtfülle hatten und eben diese Konzepte, die sie als modern empfanden, mitbrachten und im Grunde umsetzen. Dagegen standen dann teilweise eben die Kolonisatoren der ersten Generation, die etwas älter waren, die auch nicht zu diesen Bürokraten gehörten, also nicht diese bürokratische Herrschaft, die angestrebt wurden, umsetzten. Interessanterweise ist dieser Hinweis auf diese jungen Eliten auch eine Parallele eben zum Nationalsozialismus, wo man ja weiß aus Forschungen, dass das Reichssicherheitshauptamt der SS einfach, dass das junge radikale Intellektuelle waren, die diese Radikalisierung vorangetrieben haben.
Die Radikalisierung führt ja dann auch hin zu einem Völkermord an den Herero und Nama, der ja bis heute nicht anerkannt ist von der Bundesregierung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also es ist Folgendes, 1884 wird Südwestafrika unter deutschen Schutz gestellt. Das sind die Besitzungen eines Bremer Kaufmanns Adolf Lüderitz, der einen größeren Landstrich an der Küste durch Betrug erwirbt, indem er den Verkäufer im Unklaren lässt, dass es einen Unterschied macht, ob man von deutschen Meilen oder britischen Meilen ausgeht und die deutsche Meile also fünfmal so lang ist wie die britische Meile. In südlichen Afrika kein Mensch von der deutschen Meile gehört hatte und natürlich davon ausgegangen ist, es ist die britische Meile und dann wird ein Kaufpreis vereinbart und plötzlich ist es halt, ist es vier- bis fünffache an Fläche. Das wird von Bismarck unter deutschen Schutz gestellt und das Deutsche Reich entsendet ganze drei Beamte, um dieses Land zu verwalten, die Schutzverträge abschließen, auf die man bis heute in Diskussionen stößt, wird darauf hingewiesen, aber die Afrikaner hätten ja eingewilligt. Dabei waren auch diese Schutzverträge eigentlich in betrügerischer Absicht abgeschlossen, weil man nie Schutz bieten wollte, nie Schutz bieten konnte. Das Ganze ist eigentlich ein Anspruch gegenüber anderen europäischen Mächten, dass das jetzt eigentlich deutsch ist. Das merkt der Paramount Chief der Herero, Maherero, und vertreibt diese Deutschen aus dem Land. Und die fliehen in das britisch besetzte Wolfish Bay. Und das ist ganz interessant, weil diese Rivalität zwischen Deutschland und Großbritannien hier eine Rolle spielt. Deutschland, das schon den Minderwertigkeitskomplex hat, muss jetzt damit leben, dass also es Schutz bieten muss, oder dass seine Beamten Schutz suchen, gerade bei Großbritannien. Und weil man Angst hat, im Grunde das Gesicht zu verlieren, schickt man militärische Verstärkung. Und das ist ein Prozess, der im Grunde dann immer weitergeht. Jedes Mal, wenn die verlieren oder zu verlieren scheinen, wird Verstärkung geschickt, um ja nicht das Gesicht in Europa zu verlieren. Und dadurch baut sich eigentlich immer stärker auch diese Militärmacht auf und es kommen Siedler ins Land und es kommt zum Auftreten dieser Siedler, dass man als Herrenmenschentum bezeichnen muss und eben Betrügereien und vor allem auch Übergriffe gerade gegenüber afrikanischen Frauen. Der koloniale Staat hat in der Logik hat ein duales Rechtssystem. Das heißt, ein Deutscher darf nicht von einem afrikanischen Gericht abgeurteilt werden und diese Vergewaltigungen sind quasi nicht zu ahnden. Denn die afrikanischen Eliten und Autoritäten dürfen das nicht und die Deutschen tun es nicht. Und da baut sich im Grunde ein Widerstand auf gegen die Deutschen. Das führt, und dann gibt es zahlreiche Betrügereien auch mit Landfrage und dann noch eine Naturkatastrophe, die Rinderpest von 1897, so dass sich in der Herero-Gesellschaft eine extrem explosive Stimmung aufbaut und es dann 1904 zu einer Widerstandsreaktion kommt, die im Grunde eine leicht zeitverzögerte Widerstand ist gegen die Kolonialbesetzung, als klar wird, was das eigentlich bedeutet, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, die der Kolonialismus mit sich bringt, kommt es zu dieser Widerstandsaktion, die sehr erfolgreich ist. Weil sie so erfolgreich ist, reagiert Deutschland wie auch vorher schon radikal mit der Entsendung von Verstärkung und schickt eben General von Rotha mit einem Ersatzheer von mehreren tausend Mann, insgesamt 19.000 nach Südwestafrika und lässt diesen Widerstand ersticken. Jetzt ist Rotha hat eigentlich eine Freikarte, er soll nur den Widerstand schnellstmöglich ersticken, hat selber aber ein Konzept lebt in einer Vorstellungswelt eines Rassenkrieges, wie er es nennt, zwischen schwarzen und weißen Rasse, in der es nur einen Sieger gäbe und einer würde verschwinden. Und mit dieser Ideologie im Grunde führt er von Anfang an einen Krieg, in dem nur die Vernichtung ein akzeptables Ergebnis ist, weil es keinen legitimen Widerstand dagegen. Schon vom Bord seines Schiffes aus ordnet er an, dass jeder, der mit Waffen angetroffen wird, jeder, der Widerstand leistet, sofort erschossen wird. Also es gibt gar nicht die Möglichkeit eines Kompromissfriedens. Und das setzt im Grunde diesen Völkermord in Gang. Er versucht, als er ankommt, versucht ihn der Gouverneur Leutwein noch davon abzubringen. Es gibt ein berühmtes Gespräch, wo im Grunde Leutwein ihm mehr oder weniger sagt, sie können doch nicht alle Herero vernichten. Wer soll denn dann die Arbeit tun hier? Und er droht ihm die Antwort, gibt sinngemäß, ich dachte, das sei weißen Mannes Land, soll der weiße Mann im Flug doch selbst ziehen. Also das Aufeinandertreffen einer kolonialökonomischen Logik und einer militärischen Vernichtungslogik in diesen zwei Personen. Drotha setzt sich durch, versucht im August eine Kesselschlacht am Waterberg zu schlagen. Am Waterberg haben sich die Herero mit Frauen und Kindern und ihren Viehherden versammelt, um ein Friedensangebot zu erwarten, merken dann, dass dieses Friedensangebot nicht kommt, weil sich eben die Rahmenbedingungen geändert haben, von Drotha eben auf diese Vernichtungsabsicht setzt und entziehen sich dann dieser Umkesselung durch eine Flucht nach Osten in das weitgehend wasserlose Omaheke-Wüste. Man geht davon aus, dass es da Handelswege nach ins heutige Botswana gab, die kannten, aber dass A, das zu viele Leute waren und ein besonders trockenes Jahr war, so dass diese Wasserstellen nicht ausreichten. Drotha lässt nachsetzen und lässt dann im Grunde an dem Wüstensaum eine Absperrung errichten, so dass die Herero nicht mehr aus der Wüste rauskommen, um wieder an die Wasserstellen zu kommen. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie eine Mauer, sondern es ist ein sehr trockenes Gebiet mit wenigen bekannten Wasserstellen und die lässt er sperren. Und da kommt am 2. Oktober 1904 eben auch sein Vernichtungsbefehl, in der er sagt, innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Wer hier angetroffen wird, wird erschossen. Und das ist im Grunde dieser Genozid, der bis heute eben als offene Wunde da ist und über den im Moment eben wieder verhandelt wird zwischen Deutschland und Namibia und in der eben auch in New York eine Klage anhängig ist von Herero und Nama-Vertretern gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Aber das heißt auch, so wie Sie das schildern, dass es ein Genozid war, steht außer Frage. Das ist sozusagen auch im Grunde von allen auch schon anerkannt. Was noch fehlt, ist quasi die offizielle Bestätigung der Bundesregierung.
Also die Wissenschaft ist sich im Grunde einig, dass es sich um Genozid handelt. Was aussteht, ist eine Anerkennung des Bundestages, dass es sich um Genozid handelt und im Grunde eine offizielle Entschuldigung. Die Anerkennung des Bundestages, das wurde halt sehr virulent dadurch, dass der Bundestag vor 2 Jahren eben den Genozid an den Armeniern anerkannt hat und sich damit im Grunde dazu bekannt hat, dass ein Parlament eben eine Kompetenz hat, einen Genozid anzuerkennen oder nicht. Und das eben in diesem Fall gemacht hat, im Fall der Herero und Nama aber in den letzten Jahren immer wieder abgelehnt hat.
Aus welchem Grund? Also ist es so, dass man Reparationszahlungen befürchtet oder wieso wird das nicht anerkannt?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, lange war dieses Thema vielleicht einfach auch nicht im öffentlichen Bewusstsein einfach so stark da. Dann hatte man wirklich Angst, dass durch die Anerkennung als Genozid im Grunde der Weg zu Reparationsforderungen bestritten würde. Und die Position der Bundesregierung war es immer, man könnte das Konzept des Genozids nicht rückwirkend anwenden. Genozid wird 1948 Bestandteil des Völkerrechts als Straftatbestand und das Argument war vor 1948, kann man den Begriff nicht anwenden. Das ist eine Position, die man schon damals kritisiert hat oder kritisieren konnte, weil es eigentlich bedeutet, dass auch der Holocaust kein Genozid war, wenn man das weiterdenkt. Aber völlig unhaltbar wurde, als das deutsche Parlament es anwendet auf ein Ereignis von 1915, nämlich auf das Osmanische Reich und die Armenier. Und praktisch die Position der Bundesregierung eigentlich selbst unterlaufen hat. Und seitdem bietet die Bundesregierung eine Anerkennung an. Sie bietet auch eine Entschuldigung an, aber nur, wenn Namibia im Grunde dadurch rechtsverbindlich auf Reparationen verzichtet. Und dazu ist Namibia nach derzeitigem Stand nicht bereit. Und wenn man mit Herero Nama spricht, ist die namibische Regierung dazu auch nicht befugt, das zu machen. Und das ist das Dilemma, in dem sich diese Verhandlungen seit 2 Jahren befinden.
Die sich auch in nächster Zeit jetzt auch durch die neue Regierung nicht lösen lassen werden.
Ja, das ist schwierig zu sagen, ob hier jetzt Bewegung ins Ganze kommt. Es ist natürlich eine einmalige Chance, ein neuer Außenminister, eine neue Regierung zu sagen, sie löst das. Es gibt ja auch Zeichen, dass der Hamburger Kultursenator Broschta ja die Herero-Nama-Delegation oder eine Herero-Nama-Delegation, die ja in New York klagt, im Rathaus empfangen hat und in einer wichtigen Rede auch um Vergebung gebeten hat für die Rolle Hamburgs im Kolonialismus. Das deutet ja darauf hin, dass da Bewegung in die Sache kommen könnte, denn man kann sich kaum vorstellen, dass er das macht, ohne das mit dem SPD-geführten Außenministerium in irgendeiner Form abzugleichen. Die Frage ist nur, ob durch diese verfehlte deutsche Verhandlungsstrategie und Verhandlungsführung der letzten 2 Jahre nicht einfach so viel Porzellan zerschlagen worden ist, so viel Goodwill im Grunde verloren ging, ob man das so einfach noch einfangen kann.
Jetzt haben Sie das Stichwort Hamburg auch genannt. Hamburg hat ja auch eine besondere Rolle, was den Kolonialismus betrifft. Zum einen hat sich es immer als Tor zur Welt verstanden. Zum anderen haben Sie auch gerade schon gesagt, waren es die Hamburger Kaufleute, die überhaupt dazu den Kolonialismus quasi eingeleitet haben in Deutschland. Und es gibt auch hier diese Forschungsstelle, an der Sie arbeiten. Vielleicht können Sie da noch kurz was sagen, was Hamburgs Rolle betrifft und was Sie hier in dieser Forschungsstelle machen.
Ja, also Hamburg, wie gesagt, spielt eine, nicht die einzige Rolle, aber eine Rolle bei dieser Entscheidung, das deutsche Kolonialreich zu gründen. Es spielt im Herero-Genozid eine wichtige Rolle, weil über den Hamburger Hafen im Grunde die gesamten Truppentransporte und Versorgungstransporte nach Namibia stattfinden, weil die hier ansässige Woermann-Reederei ein Monopol hatte auf Militärtransporte nach Südwestafrika, sodass auch Lothar von Drotha von Hamburg abfuhr und in Hamburg wieder ankam. Also das ist noch eine spezielle Rolle. Über die Gesamtverantwortung Deutschlands für diesen Genozid hinaus hat Hamburg hier eine besondere Rolle. Hamburg ist die Kolonialmetropole Deutschlands. Mit Abstrichen mit Berlin zusammen, wobei Berlin vor allem für das politische Zentrum steht und für diese formale Kolonialherrschaft, für diese Epoche dieser 30 Jahre und Hamburg eben für Politik, Kultur, Wirtschaft und über diese jahrhundertealten Beziehungen, die sich einfach über diesen Hafen ergeben haben. Das Tor zur Welt, als das ja Hamburg sich so gerne sieht, ist ja bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein im Wesentlichen ein Tor zu einer kolonialen Welt. Also man konnte ja nur mit Kolonialmächten handeln oder mit Kolonien oder gerade unabhängig gewordenen Kolonien, mit Kolonialwaren oder sogar mit Menschen. Also Stichwort Beteiligung am transatlantischen Sklavenhandel. Und von daher ist Hamburg hier eben herausgehoben und das spiegelt sich eben auch im Hamburger Stadtbild, einfach in Denkmälern, in Straßennamen, in Gebäuden, die einfach auf diese Kolonialgeschichte verweisen. Und deshalb ist in Hamburg auch seit Anfang dieses Jahrtausends auch eine besonders heftige Diskussion um den Umgang mit diesem kolonialen Erbe eben ausgebrochen oder fand statt, vor allem zivilgesellschaftlich getragen. Und aufgrund dieser Diskussion entschied sich der Hamburger Senat 2014 eben im Grunde die Aufarbeitung des Kolonialismus als Regierungsprogramm, als offizielle Aufgabe der Stadt zu definieren. In Analogie zur Aufarbeitung der NS-Geschichte 30 Jahre früher, und hat zu diesem Zweck eben diese Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe eingerichtet, hier an der Universität. Mittlerweile folgt ihm ja die Bundesregierung in diesem Punkt. Der Koalitionsvertrag weist ja auch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte neben der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der deutschen Teilung eigentlich als drei zentrale Themen aus, die aufgearbeitet werden müssen. Also da ist Hamburg der Vorreiter, der jetzt auch im Grunde von der Bundespolitik übernommen wird.
Das ist ja also insofern ja auch ein positives Zeichen, dass es, also was Sie haben ganz am Anfang beschrieben, dass es was ist, diesen Themen, wo Sie damit in Kontakt gekommen sind, dass Sie nicht aus der Schule kannten und das im Grunde in Deutschland nicht bekannt war. Dass es sich jetzt sozusagen ändert, dass es jetzt auch ein größeres Bewusstsein dafür gibt, diese Themen auch tatsächlich aufzuarbeiten.
Ja, also das kann man auf jeden Fall feststellen, dass dieses Thema jetzt wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass einfach über verschiedene Ereignisse zentral sind eben diese Debatte um den Genozid an den Herero und zweitens die Debatte um das Berliner Humboldt-Forum. Das sind die zwei konkreten Anlässe, die dann grundsätzlicher nachfragen lassen über diese Bedeutung des Kolonialismus, sodass jetzt eigentlich eine öffentliche Diskussion einsetzt, die einfach auch das Bewusstsein der Leute verändert. Und man merkt es auch hier in Hamburg, dass unsere Vorlesungen, Ringvorlesungen, Tagungen doch erheblichen Zulauf haben, also der interessierten Öffentlichkeit, dass auch Lehrer anfragen, dass wir auch einmal schon hatten, dass wir in Schulen, die Lehrervorbildungstage haben, plötzlich zu Kolonialismus angefragt werden, ob wir sowas machen, wo man merkt, das ist jetzt Interesse da, jetzt ist eher das Problem, dass es noch so wenig Strukturen in Deutschland gibt, die das dann befriedigen können, weil im Grunde diese Forschungsstelle in ihrem Programm die Kolonialgeschichte einer Region, einer Stadt zu erforschen, immer noch europaweit einmalig ist.
Kann man sagen, woher dieses Bewusstsein kommt? Also warum ist es so einmalig? Also zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass das England mit London schon seit vielen Jahrzehnten macht, aber tun sie anscheinend nicht.
Ja, genau. Also tun sie nicht. Das hat auch verschiedene Gründe, warum Deutschland in der kolonialen Aufarbeitung oder in der Bereitschaft auch letztes Jahr noch vom britischen Guardian sehr lobend erwähnt wurde, als Vorbild für Großbritannien empfohlen, hier weiter ist als die europäischen Staaten, die eine viel längere Kolonialgeschichte eigentlich haben. Und ein Grund ist, dass Deutschland durch den Umgang mit dem Nationalsozialismus und durch die Vergangenheitspolitik, glaube ich, einfach sensibler ist für die kritische Hinterfragung von so nationalen, nationalistischen Meistererzählungen. Also diese Grundeinsicht, dass eine Nationalgeschichte nicht nur positiv ist und auch nicht nur positiv affirmativ erzählt werden muss, sondern kritisch hinterfragt werden muss, ist, glaube ich, in Deutschland auch dadurch eingeübt durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und das hilft jetzt eigentlich zu sagen, es fällt uns dann leichter, das auch über den Kolonialismus zu machen, als jemand, der noch sehr stark in einem positiven, für seine eigene Identität und Identifikation ein positives Narrativ braucht, zu sagen, und jetzt müssen wir im Grunde das hinterfragen. Das sieht man in Großbritannien im Moment, gibt es eine sehr heftige Debatte, wie das Empire zu bewerten ist. Das ja auch eine gewisse imperiale Nostalgie in den Brexit hineinspielte, indem man sagt, man will zurück zur Unabhängigkeit, was im Klartext heißt zur globalen Rolle, also zu so etwas wie diese globale Rolle im Imperialismus, und das Empire als als im Grunde Zivilisationsmission gesehen wird. Man hätte ja im Grunde die Welt entwickelt. Also das ganz klassische koloniale Stereotyp ist aber bei vielen noch da. Und man sagt, okay, es gibt auch Atrocities, es gibt auch dunkle Seiten, aber unterm Strich, man müsste so ein Balance Sheet aufmachen. Und dagegen gibt es halt auch die Leute, die eben sagen, ja okay, aber wenn wir hinschauen, gibt es diese Atrocities, gibt es diese Kriegsverbrechen ja flächendeckend im britischen Empire. Und das sind sehr erbitterte Identitätskämpfe im Moment.
Es gibt zwar diese Kriegsverbrechen, aber es gibt wahrscheinlich keinen Genozid, wie es die Deutschen aufzuarbeiten haben.
Das ist im Wesentlichen ist das ja auch eine Frage der Definition. Also diese Sache mit dem kolonialen Genozid ist eine Debatte, die international auch seit 10, 15 Jahren sehr heftig geführt wird, mit also Hinweisen, dass also eigentlich unter Genozidforschern und Historikern ist eigentlich klar, dass die Besiedelung Australiens mit Tasmaniens genozidale Elemente hat, in Teilen genozidal war. Es ist eigentlich unumstritten, dass die Besiedelung Nordamerikas genozidale Elemente hatte. Man hat in Australien Entschuldigung für Genozid seitens der Regierung vor einigen Jahren gehabt. Man hat in USA im Grunde vor einigen Jahren haben sich die Twin Cities in Minnesota, also Minneapolis und St. Paul, die Stadtrat entschuldigt bei den dortigen, in Anführungszeichen, Indianern, dass man sie vor 150 Jahren einen Genozid ausgesetzt hat. Diese Debatten gibt es eigentlich global. Das Problem ist, dass diese Debatten in Deutschland überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden, weil man auch sich oder weil diese Argumentation nur wir müssen büßen, Verantwortung übernehmen, eigentlich auch so ein ganz alter Abwehrmechanismus war vor der Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Und wir immer sagen, aber das haben wir gemacht, jetzt sollen die anderen erstmals. Und deshalb müssen wir auch nicht mit dem Kolonialismus aufarbeiten. Es sind auch die anderen, in Anführungszeichen, durchaus schon dabei. Also diese Diskussionen finden eigentlich global statt. Und da, es wird auch für die britischen Kriege gegen die Zulu diskutiert, ob die Grenze zu Genozid überschritten wurde. Also auch das ist eigentlich durchaus im britischen Empire da. Macron sagte, der Kolonialismus in Algerien sei ein Verbrechen gegen die Menschheit. Also diese Aussagen gibt es schon.
Jetzt ist der Kolonialismus in der Stadt, also in Hamburg, ja auch sehr präsent in den Straßennamen, in den Gebäuden. Sie haben es auch schon genannt, dass es also auch im Stadtbild sichtbar ist. Wie würden Sie denn sagen, sollte man damit umgehen? Also was fehlt noch im Umgang im Stadtbild mit Kolonialismus?
Also mein Vorschlag wäre für Hamburg ist eigentlich die Tatsache, dass man so diese tiefe Verwicklung im Kolonialismus hat, eigentlich anzunehmen und zu sagen, wir benutzen das jetzt auch, um aufzuklären über die Geschichte der Globalisierung. Also dieses, was ich vorhin sagte, diese postkoloniale Globalisierung, in der wir jetzt sind, hat eine Geschichte, das ist die koloniale Globalisierung, und die muss den Leuten näher gebracht werden, weil wir auch in einer Zeit leben, in der die Auseinandersetzung mit der Globalisierung ja auch in die Innenpolitik eindringt und im Grunde Politiker argumentieren, als könne man die Globalisierung aufhalten, als sei die Globalisierung etwas Neues, das politisch jetzt gewollt sei und würde nicht aus dieser jahrhundertealten Geschichte erwachsen. Deshalb ist es so wichtig, darüber aufzuklären und zu sagen, okay, viele Entwicklungen, die wir heute als uns angstmachend empfinden, resultieren in Entscheidungen und in Entwicklungen, die wir als Europäer im Grunde ausgelöst haben. Also Migrationsströme, die sind im Moment gerichtet aus Afrika oder Asien nach Europa. Aber jahrhundertelang war die Migrationsströme von Europa aus nach Amerika, Asien oder Afrika. Und man kann nicht nur auf die Richtung jetzt schauen, ohne die Vorgeschichte mitzudenken. Deshalb, glaube ich, muss man sich damit auseinandersetzen. Und Hamburg ist dafür prädestiniert, dieser zentrale Ort der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in Deutschland zu werden, den Deutschland meiner Meinung nach braucht. Und in dieses Konzept müsste man dann Straßennamen, Monumente etc. einbinden.
Also das heißt, im Grunde geht es nicht nur darum, Kolonialismus aufzuarbeiten, sondern es geht darum, Globalisierung besser zu verstehen.
Im Grunde ist Kolonialismusforschung Zukunftsforschung. Es hilft uns, die Gegenwart zu verstehen, um für die Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das machen wir historisch kurzsichtig. Wir sehen eben nicht die Globalisierung als ahistorisches Phänomen, als neues Phänomen und sehen nicht diese Vorgeschichte.
Und in dieser Vorgeschichte, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, was Sie das gesagt haben, es waren Jahrhunderte vorher die Europäer, die in die Welt sind, aber nicht ja nur in die Welt sind, sondern als Herren sozusagen in die Welt sind. Sie haben sehr Sinn in die Welt, um sie zu beherrschen sozusagen.
Ja, also das ist ja das eine, das sind einfach die Richtungsumkehr. Man hat ja auch etwas, das tatsächlich vor 100 Jahren, vor 150 Jahren Europa so etwas war wie der Nabel der Welt. Also wenn man, das kann man ja feststellen, man kann sich anschauen, die Normierung der Zeit, die Normierung des geografischen Systems, der Nullmeridian, der durch London, durch Greenwich geht. Der geht ja durch Greenwich durch, weil man sich dort getroffen hat, um das zu normieren. Und man hat sich in London getroffen, weil das die Hauptstadt des größten Empires eigentlich war. Also diese Normierung, ganz tatsächlich, man ist im Zentrum der Welt. Wenn man das weiß und dass das eben die Mentalität und die Vorstellungen prägte und jetzt weiß, dass also Europa radikal dezentriert wurde im 20. Jahrhundert und noch stärker im 21. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert durch die Machtverschiebung von Europa nach Nordamerika in die USA und wir derzeit ja eine Dezentrierung haben, eine Machtverschiebung nach China oder Indien oder auch Brasilien, merkt man ja, dass diese Teil der Geschichte, in der Europa wirklich der Mittelpunkt war, an ihr Ende gekommen ist und man jetzt sich mit der neuen Gegebenheit auseinandersetzen kann, muss. Und das versteht man eben nur, wenn man die weiß, wie es vorher war und was unsere Mentalität prägt. Also ich sagte schon Brexit. Also man kann ja nur sagen, wir gehen zurück, wir gehen aus Europa raus und in unsere globale Rolle, die uns zusteht, wenn man in diesen Empire-Kategorien denkt. Wenn man allerdings weiß, dass sich also die Koordinaten des Globalen komplett verändert haben, dann kann eigentlich niemand in Europa gegen die Europäische Union sein, weil selbst die Europäische Union ein vergleichsweise kleiner Player ist im Vergleich zur Bedeutung, die Europa vor 150 Jahren hatte. Und durch diesen Wegfall dieser Vorgeschichte leben wir mental oder die politischen Eliten in einer Welt, die es schon nicht mehr gibt. Aber wir treffen noch Entscheidungen, als gäbe es die.
Ja, ich denke, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Was haben Sie für einen Eindruck? Gibt es noch was Sie gerne ergänzen würden?
Nee, ist wunderbar.
Ja, und das war die Bonusfolge zu Episode 138 mit Professor Jürgen Zimmerer, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke fürs Mitmachen. Und auch ohne Richards beende ich die Folge wie gewohnt mit einem Feedback-Hinweis-Blog. Wir freuen uns über Feedback zu dieser oder anderen Folgen, unter anderem per Mail an feedback@zeitsprung.fm, auf Twitter zeitsprung.fm und auf Facebook, das sind wir unter facebook.com/zeitsprung.fm zu finden. Insbesondere würde uns natürlich interessieren, wie ihr solche Bonusfolgen findet. Also meldet euch und sagt gern, was ihr davon haltet. Es gibt außerdem die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Seite alle Informationen zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Ja, und dann bleibt mir nichts mehr, außer einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.